Procurement Pioneer, der Podcast zur Orientierung in einer immer komplexer werdenden Welt der Beschaffung. Im Studio Thomas Heine, Herausgeber des Magazins für nachhaltige Beschaffung Kleine Kniffe.
Welchen Beitrag kann die Digitalisierung zur nachhaltigen Transformation liefern? Eine der spannendsten Fragen in unserer Zeit bespreche ich heute mit Rainer Kercher, ehemals Global Head IT Sustainability bei der Allianz Technologie und Boardmember von sustainableit.org, einer weltweiten Nachhaltigkeitsinitiative der IT-Industrie. Dabei beleuchten wir die Fragen, wie und warum das Thema der Nachhaltigkeit in der IT-Industrie angekommen ist, welche Auswirkungen dieser Ansatz auf die Procurement-Abteilungen hat und was wir von der Initiative sustainabilityit.org erwarten können. Hallo Rainer, ich freue mich total, mit dir heute den Podcast aufzunehmen. Kannst du dich bitte vorstellen?
Ja, schönen guten Morgen, Thomas. Ich freue mich ebenfalls, hier dabei zu sein. Das ist eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ich bin Rainer, ich bin der Chief Sustainability Officer von sustainableit.org und aktuell auch noch in der Allianz Technology, dort auch zusätzlich als Human Rights Officer. Bin aus München, bin hier im Münchner Umland mit meiner Familie, das heißt mit meiner Frau und meinen drei Kindern zu Hause, und bin mal im Grunde meines Herzens ITler seit 27 Jahren.
Ja, fantastisch. Wir haben uns vor ungefähr 2 Monaten kennengelernt. Und was ich total faszinierend fände, das war so diese, dass wir sofort eine Ebene gefunden haben, nämlich die Ebene der Digitalisierung und die Ebene der Nachhaltigkeit. Was mich antreibt, weiß ich. Was treibt dich an in diese Richtung?
Ja, das ist in der Tat so. Wir haben sehr schnell eine Ebene gefunden mit diesen zwei Themen, die für mich lebensbestimmend sind. Und das klingt jetzt so hochtrabend und so philosophisch, ist es aber gar nicht, sondern es ist am Ende, dass ich mit den drei Kindern, die ich gerade eben schon beschrieben habe, jeden Tag vor die Nase geführt kriege und daran erinnert werde, warum es wichtig ist, meinen Job dahingehend auszurichten, auch eine Zukunftsfähigkeit. Die Zukunftsfähigkeit für uns selbst als Menschen, für die künftigen Generationen, aber auch für alles das, was um uns herum passiert. Und Nachhaltigkeit in seiner gesamtheitlichen Betrachtung ist über die letzten Jahre hinweg deutlich mehr zum Lebensinhalt für mich geworden, auch im beruflichen Umfeld, als ich es jemals gedacht hätte. Wie gesagt, ich bin per se mal ITler, das heißt, Digitalisierung ist seit langer, langer Zeit schon ein wichtiges Gut. Ich bin durch meinen Vater, der sehr lange Zeit bei der IBM war, mit IT groß geworden, also wirklich mit IT groß geworden, und dementsprechend war das ein sehr zentrales Element eh immer schon, deswegen auch die Berufswahl und die Grundlage, mal als Informatiker in das Thema einzusteigen. Ich bin aber immer mehr in den letzten Jahren mir einfach auch darüber klar geworden, dass Nachhaltigkeit gerade in der IT und durch die IT ein wichtiges Element ist. Und jetzt zeigt sich ja, wenn man sich die aktuellen Trends und Entwicklungen anguckt mit künstlicher Intelligenz und was da gerade alles auch passiert, dass wir ganz zwingend jemanden brauchen und Menschen brauchen, die sich in dieser Kombination damit beschäftigen. Also nicht in Anführungszeichen rein nur, und das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, die klassischen Nachhaltigkeitsverantwortlichen, sondern es braucht eben auch Menschen, die sich in der IT und mit IT mit dem Thema beschäftigen, so wie es halt überall Nachhaltigkeit gibt und auch braucht.
Das finde ich total super, dass du genau auf diesen Punkt ansprichst. Ich komme aus der Studentenbewegung der 80er Jahre, und als ich noch klein war zu der Zeit, da gab es dann den Techi, und der Techi, der hat genau gewusst, in welche Richtung es ging, und dann gab es den Öko, und der Öko, der hat genau gewusst, in welche Richtung es geht. Die haben aber beide so unterschiedliche Sprachen gesprochen, dass die nie zusammengekommen sind. Ich habe vor 5 Jahren, habe ich 2 Bücher geschrieben, den Digitalkompass für Schulen und den Digitalkompass für Sportvereine, und habe da beide Welten zusammengebracht und bin heute eigentlich absolut froh, dass mit Twin Transformation wir endlich auch einen Begriff gefunden haben, der die Begriffe Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenbringt. Ich freue mich deshalb auch auf das Gespräch mit dir, weil du aus der Konzernwelt kommst. Warum spielt denn in der Konzernwelt die nachhaltige IT eine Rolle?
Ja, also zum einen danke für den Begriff Twin Transformation, dass du ihn gerade mal mit dir nochmal aufgebracht hast. Ich bin genau wie du auch sehr erfreut darüber, dass das auch sehr viel mehr Vehemenz mittlerweile bekommt und auch universitär abgegriffen wird und bearbeitet wird. Das heißt, auch da wissenschaftlich unterstützt die Themen beleuchtet werden in beiderlei Form. Das heißt, wo stehen Chancen, wo stehen aber auch die Risiken, was ist der Preis, den man hat durch Digitalisierung im Kontext von Menschenrechten, von ethischen Aspekten und aber auch von Energieverbrauch und Co. Das heißt, der Begriff ist für mich ein wahnsinnig wichtiges Element. Und natürlich gerade im Konzernumfeld ist es mit elementar aus mehreren Aspekten heraus. Zum einen, wie vorhin schon gesagt, es geht um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Die großen Konzernstrukturen, wie die, in denen ich die letzten 27 Jahre verbracht habe, angefangen bei einer IBM über eine Telekom-Tochter, über eine Bertelsmann-IT-Dienstleister-Struktur, über die Siemens AG, wo ich über 10 Jahre war und jetzt in der Allianz, sind am Ende des Tages natürlich immer interessiert an Zukunftsfähigkeit, auch in der Ausrichtung von Nachhaltigkeit, weil es zum einen eine reputative Thematik mit sich bringt. Das heißt, die Kundinnen und Kunden von unseren großen Konzernstrukturen haben natürlich immer mehr Fokus auf das Thema. Mitarbeitende, das heißt ganz klassisch mal neudeutsch gesprochen Talent Attraction, Talent Retention. Ich möchte natürlich als Arbeitgeber attraktiv sein, als Arbeitgebender die Menschen anziehen. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was natürlich für uns als Menschen insgesamt immer mehr Rolle einnimmt, ist natürlich, dass ich dort sein möchte, wo ich positive Einflussnahme habe, wo ich ein Unternehmen um mich herum habe, ein Unternehmensumfeld habe, was dabei unterstützt, die Zukunftsprobleme anzugehen und die Themen anzugehen, die wir heute als Herausforderungen haben, und ich nicht dazu beitrage, das Problem noch zu vergrößern. Das heißt, in die Richtung ist es natürlich ein wichtiges Element. Und darüber hinaus ist es gerade für Konzerne natürlich auch ein großes Ziel, einen Beitrag zu leisten in der Gesamtheit der Dienstleistung. Das heißt, wenn ich jetzt mal von dem aktuellen Unternehmen ausgehe, von einer Allianz, wo natürlich das Thema Service und Serviceerbringung und Zukunft absichern das Kerngeschäft darstellt, nebst des Investments, was da so passiert, ist natürlich auch eine Risikominimierung eine ganz große und wichtige Thematik. Das heißt, wenn ich jetzt als Versicherungskonzern einfach weitermache wie bisher und sage, mich interessiert das eigentlich alles gar nicht, dann nehme natürlich durch die Klimaveränderung, durch die Klimakrise bedingte Schäden, Umweltschäden, aber auch Schäden, die im Kontext von Menschen entstehen können, einfach weiter zu. Somit kommt irgendwann auch ein rein kalkulatorischer Aspekt, das heißt, der Business Case an der Versicherung rechnet sich irgendwann nicht mehr, weil ich irgendwann mal mehr Schäden regulieren muss, als ich neue Versicherungsverträge abschließen kann oder überhaupt noch Versicherungsverträge abzuschließen, dann ein Problem wird, weil die Risikobetrachtung, die Risikoabschätzung dahingehend einfach dann irgendwann mal so ziemlich alles einfach verhindert. Das heißt, es gibt multiple Gründe und es gibt ganz, ganz verschiedene Aspekte, die da allesamt zusammenspielen. Ein letzter noch, den ich gerne erwähne, weil er tatsächlich ein auch mittlerweile sehr vehement diskutierter Aspekt ist, ist die Regulation. Das heißt, wir haben in Europa zum Beispiel die sogenannte CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive, also eine Non-Financial Reporting Struktur, die am Ende Unternehmen ab einer bestimmten Größe und jetzt über die nächsten Jahre hinweg immer weiter runter, auch wirklich dann auch die klassischen mittelständischen Unternehmen, mit einer Berichtspflicht ausstattet. Das heißt, wir haben da sowieso Notwendigkeit, klar zu zeigen, was an welchen Stellen wie passiert. Das heißt, das geht jetzt nicht nur auf Energieverbrauch und CO2 oder Klimaaspekte, sondern das geht auch im Kontext von Bezahlung zum Beispiel. Das geht um Menschenrechte, das geht um Inklusion, das geht um ganz, ganz viele Themen, die auch im strukturellen Feld liegen. Das heißt, Governance-Einheiten, Governance-Themen, da geht es um auch Themen, die man ja im Prinzip heute schon berichtet in einer finanziellen Struktur, aber die morgen halt eben nochmal mit einer weiteren Betrachtung ausgestattet werden. Ein Thema ist auch die Lieferketten-Sorgfaltspflicht. Das ist hier in Deutschland ein spezielles Thema. Kürzlich nochmal so ein bisschen mehr durch die Presse gegangen, weil eine Partei mit eher liberaler Ausrichtung ja durchaus verhindert hat, dass das Ganze auf europäischer Ebene jetzt dann direkt auch eine Umsetzung findet. Persönliche Meinung meinerseits ist dazu, dass wir die brauchen unbedingt und dass es eine europäische Gesamtinitiative geben muss diesbezüglich. Und ich bin auch sehr optimistisch, dass sich das in der Überarbeitung mit Sicherheit in der nächsten Zeit auch nochmal finden wird. Ja, und das ist auf jeden Fall nochmal ein zusätzlicher Punkt, der natürlich gerade im Konzernumfeld heute schon eine vehemente Rolle spielt. Deswegen auch meine Rolle als Menschenrechtsbeauftragter oder im Englischen Human Rights Officer.
Ja, total spannend. Es gibt ja immer die Frage bei dem Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung, kann die Digitalisierung eine Nachhaltigkeit nach vorne bringen oder verhindert sie vielleicht auch eine Nachhaltigkeit? Ich glaube aus meiner Sicht aber, dass ohne eine Digitalisierung letztendlich eine Nachhaltigkeit auch gar nicht zu erreichen ist. Was mich jetzt interessiert, ich versuche mich in die Rolle eines IT-Beschaffungsverantwortlichen reinzuversetzen und frage mich, welche Konsequenzen hat die Forderung der Nachhaltigkeit für ihn in dem Einkauf von IT?
Also grundsätzlich erstmal vollste Zustimmung. Ohne Digitalisierung ist alles das, was wir an Herausforderungen, was wir an Themenfeldern vor uns haben, nicht lösbar. Digitalisierung ist für mich eines der wesentlichen Elemente, auch gerade im Kontext Nachhaltigkeit. Aber wenn wir das nicht sehr bewusst und mit sehr viel Aufmerksamkeit betrachten, dann wird das tatsächlich zu einem großen Problem. Und IT-EinkäuferInnen spielen mit da eine wesentliche Rolle, einfach aus dem einfachen Grund, dass es in den großen Konzernstrukturen, die ich auch kennengelernt habe, im Normalfall so ist, dass 70, 80, zum Teil noch mehr Prozent der Themen zugekauft werden, eingekauft werden. Das heißt, wir haben heute ganz viele, wenn man jetzt mal den Rechenzentrumsbetrieb sich anguckt, ganz viele Cloud-Services, Konstruktionen, As-a-Service. Das heißt, wir sind ja weit weg schon längst von den ganz klassischen Eigenbetriebsgeschichten, wo ich die Hardware beschaffe und den Rest alleine mache. Das heißt, da habe ich natürlich schon mal in dem Kontext eine Verpflichtung, und EinkäuferInnen haben da eine ganz große Rolle drin, sehr genau auszusuchen und sehr genau auszuwählen, welche Dienstleister, welche Partner kommen denn da dann in Frage. Und jetzt kann ich natürlich ganz niederschwellig anfangen beim Hardware-Einkauf. Auch da kann ich schon Unterscheidungen treffen. Jetzt ist eine Allianz zum Beispiel 155.000 Mitarbeitende, Siemens, wo ich vorher war, 340.000 Mitarbeitende. Also sind wir schon mal in Summe fast bei 500.000 Menschen, die am Ende alle IT-Equipment nutzen. Die nutzen Smartphones, die nutzen Laptops, die haben Monitore, die haben Webcams, die haben Tastaturen und Mäuse. All das kann ich entweder sehr günstig beschaffen und ausschließlich auf den Preis gucken, oder ich kann mir sehr genau überlegen, welche Umweltwirkung haben diese Komponenten. Und Umweltwirkung heißt schon bereits bei der Produktion, und da reden wir jetzt nicht nur von Energieverbrauch oder von Transportwegen, sondern wir reden auch zum Beispiel bei einer verlässlichen und bei einer menschenrechtskonformen Beschaffung von Rohmaterialien, das heißt von seltenen Erden, von Kobalt und Co. Das ist tatsächlich eine der Hauptherausforderungen aus meiner Sicht, die im Kontext von IT entstehen oder von Digitalisierung entstehen. Denn all das, was digital verwendet wird, braucht erstmal grundsätzlich eine Herstellung, und die Herstellung braucht wiederum genau diese Materialien. Und die kann ich, wenn ich jetzt mal gucke, meistens kommen die aus dem globalen Süden. Also gerade Kobalt und Co. wird primär im globalen Süden gefördert. Menschenrechte sind da leider sehr, sehr häufig ein echtes Problem. Indigene werden ganz, ganz häufig vertrieben oder noch schlimmer. Das heißt, ich habe genau da schon mal einen massiven Einfluss, und da braucht es die EinkäuferInnen, die sich am Ende mit dem Thema beschäftigen, für die Nachhaltigkeit eben genauso eine zentrale Rolle spielen muss, um dann zu sagen, sobald die Geräte bei meinen Mitarbeitenden sind, dann dort drauf zu gucken, dass sie auch energieeffizient eingesetzt werden. Und dann kommt aber wieder die EinkäuferInnen mit dazu, wenn ich mir nämlich von vornherein Gedanken mache, was passiert denn mit den Geräten nach dem normalen Lebenszyklus? Großkonzerne haben im Schnitt 4, 4,5 Jahre Durchlaufzeit von solchen Geräten, also alles, was End-User-Geräte sind, sind im Bereich von 4,5 Jahren, alles, was im Datacenter-Umfeld betrieben wird, von Rechenzentrum über Netzwerkkomponenten, zum Teil auch deutlich kürzer. Das heißt, wir reden ja auch nicht nur von einer Herstellung, von einer Beschaffung der Geräte, sondern auch am Ende dann wiederum vom Lebensende, vom Zyklus der Geräte. Was passiert denn damit? Und da kann ich natürlich entweder sagen, ganz klassisch, das Ding geht auf den Müll, auf den elektronischen Schrott. Oder aber ich gucke mir von vornherein schon während des Beschaffungsprozesses an, was kann ich denn mit den Geräten tun? Sind sie reparierbar? Sind sie vielleicht aufrüstbar? Sind sie erweiterbar? Kann man die Geräte anderweitig einsetzen? Kann man sie vielleicht für andere Zwecke verwenden? Oder kann ich am Ende zumindest dafür Sorge tragen, dass die Geräte aufbereitet werden, die Lebenszeit verlängert wird? Und all das sind Aspekte, die natürlich direkt schon in der Beschaffung eine vehemente Rolle spielen. Das heißt, wie gesagt, EinkäuferInnen sind da für mich eines der zentralen Elemente, die in der Vergangenheit maßgeblich auf Serviceleistung und Serviceumfang und den Preis geguckt haben und auch gucken mussten natürlich, die jetzt aber nochmal eine dritte Komponente mit dazu bekommen, nämlich das Element der Nachhaltigkeit.
Ja, total spannend. Ich habe ja gerade ein Heft rausgegeben zum nachhaltigen IT-Einkauf und habe da noch verschiedene andere Aspekte auch betrachtet. Wenn wir dann nochmal in die Einzelheiten gehen, du hast jetzt gerade sehr stark auf den Aspekt, bist auf den Aspekt der Hardware eingegangen, aber es gibt ja auch noch andere Aspekte, Software zum Beispiel, dann Rechenzentren zum Beispiel. Was ist aus deiner Sicht noch Open Source vielleicht auch noch? Was ist aus deiner Sicht wichtig?
Ja, du hast die vehementen Punkte schon gerade genannt, Rechenzentrum. Wenn man sich KI anguckt und alles, was damit einhergeht, nämlich der vehemente Energieverbrauch von KI, hat natürlich einen speziellen Fokus dann im Kontext von Rechenzentrum. Das heißt, das Rechenzentrum an sich, das Datacenter, wird in den nächsten Jahren noch viel mehr Einfluss nehmen, was den Stromverbrauch anbelangt. Und jetzt kann ich sagen, ein Rechenzentrum, was möglichst günstig ist, hat meistens ziemlich sicher auch einen Strom, der aus nicht erneuerbaren Energien kommt. Das heißt, ich habe da im Prinzip einen Einfluss, eben das Thema Klimakrise im Kontext von Strom und von Quelle von Strom entweder zu befeuern oder auch dagegen zu arbeiten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mir schon mal einen Rechenzentrumsanbieter aussuche, beziehungsweise den priorisiert bewerte, der aus erneuerbaren Energien seine gesamte Energie bezieht, ist es ein absolut vehementes Thema, was immer mehr, wie gesagt, einen Einfluss nehmen wird. Dann ist natürlich auch die Software und alles, was drumherum passiert, ein durchaus sehr wichtiger Aspekt. Green Coding Principles mittlerweile in der IT immer mehr auch ein wichtiges Element. Jetzt sind wir auch wieder im Thema von Energieverbrauch. Man kann aber auch sagen, Software kann nicht bloß entweder sehr sparsam sein und sehr effizient sein im Energiekontext oder halt eben nicht. Software kann auch inklusiv sein, barrierefrei sein oder auch nicht. Das heißt, auch da kommt wieder eine weitere Dimension der Nachhaltigkeit aus meiner Sicht mit dazu, nämlich die der Barrierefreiheit. Es gibt diesbezüglich sogar eine Gesetzgebung, die nächstes Jahr in Kraft tritt, den European Accessibility Act, der Unternehmen dazu in Anführungszeichen zwingt oder sie zumindest sehr deutlich daraufhin auffordert, ihre Softwarelösungen barrierefrei zu gestalten. Das heißt, für Menschen zum Beispiel mit einer Erblindung, mit einer Sehbehinderung, die Software so auszustalten, dass sie screenreaderfähig ist. Das heißt, dass mit technischen Möglichkeiten das vorgelesen werden kann, was man ansonsten sehen könnte, wenn man sehen kann. Oder vereinfachte Sprache. Das heißt, wenn durch jetzt keine körperliche, sondern eine vielleicht eine geistige Einschränkung, eine geistige Behinderung ein Thema vorliegt, dass diese Software und die Applikation oder alles, was damit zusammenhängt, trotzdem nutzbar gemacht werden kann. Auch das ist Inklusion und digitale Barrierefreiheit. Und auch da muss ich natürlich ein Stück weit ein Verständnis dafür haben. Und die EinkäuferInnen, die sich heute beschäftigt mit dem Kontext, muss da natürlich dann auch einen Fokus darauf legen. Jetzt kann ich als Unternehmer natürlich sagen, wir sind barrierefrei, wir sind inklusiv. Wenn ich aber bei der nächsten Software, die beschafft wird, wenn ich beim nächsten Mal, wenn ich irgendeine Anforderung habe, dieses Thema nicht berücksichtige und mir was reinhole, was einkaufe ins Unternehmen, was dementsprechend diese Aspekte nicht berücksichtigt, dann habe ich direkt postwendend natürlich konträr dazu gearbeitet. Natürlich ist jetzt nicht die Erwartungshaltung, gleich ein bisschen auch in die Richtung einzuschränken, dass sich EinkäuferInnen mit all diesen Aspekten im Detail auskennen. Absolut nicht. Dafür braucht es dann die entsprechenden Bereiche, dafür braucht es dann auch Unterstützung. Die kann entweder aus dem eigenen Haus kommen, wenn sie denn dort vorhanden ist. Bei mir zum Beispiel in meinem Team sitzt ein Fachgremium, da sitzen 7 Menschen, die sind absolut ausgebildete ExpertInnen im Kontext von Barrierefreiheit, von digitaler Barrierefreiheit. Die machen das seit Jahrzehnten, in Anführungszeichen, zumindest teilweise. Das heißt, da ist eine Beratungsleistung einfach auch das entscheidende Kriterium. Aber was ich damit sagen möchte, ist, EinkäuferInnen müssen zumindest einmal mit diesem Thema sich beschäftigen und müssen zumindest auch mal ein Stück weit eine Grundlage haben, um zu verstehen, okay, das ist ein wichtiges Thema, das ist ein neues Thema, was es bisher vielleicht in dieser Form noch nicht gab und nicht in dieser Ausprägung gab, um dann zu sagen, ja, okay, achte ich drauf, frage ich mit ab. Da sind wir dann schon im nächsten Aspekt auch noch mit dabei. Wir haben natürlich eine Verpflichtung, gerade von so zentraler Stelle wie jetzt auch aus meinem Team heraus, dann entsprechende Unterstützung bei Richtlinien zu finden. Das heißt, was wir klar gemacht haben, seinerzeit bei Siemens schon und auch jetzt bei der Allianz wieder, war zum Beispiel für Ausschreibungen und auch für die ganz klassischen RFIs und RFPs, die Unterlagen dahingehend zu erweitern, dass standardmäßig in den Systemen, die wir dafür verwenden, technisch gesehen, solche Fragen, solche Nachhaltigkeitsaspekte schon berücksichtigt sind. Das heißt, standardmäßig immer dann, wenn nach draußen zu Partnerunternehmen, zu Dienstleistern Anfragen rausgehen, wenn wir Request for Proposals kriegen, wenn wir für neue Lösungen Anfragen rausschicken, wer kann uns dabei unterstützen in Ausschreibungsfällen, wird immer automatisch schon ein Stückes, ein gewisses Maß an Questionnaire mitgeschickt. Es werden Fragen, die vorher definiert worden sind und abgestimmt wurden mit uns, werden nach draußen gegeben und wir, das heißt die Nachhaltigkeitsbereiche und mein Team, prüft dann quasi die Antworten und unterstützt die EinkäuferInnen dahingehend, zu sagen, passt das so, ist die Antwort valide, ist auch das, was als Proof, was also als Validierung sozusagen, als Evidenz angegeben worden ist, ist das passend zu dem oder passt das nicht?
Kommen wir vielleicht nochmal zu deiner neuen Rolle. Ich habe dich vorhin angekündigt als Chief Sustainability Officer der Initiative Sustainability.org. Die kannte ich nicht, bevor ich dich nicht gekannt habe. Nachdem ich von dir erfahren habe, was das für eine Initiative ist, war ich total begeistert. Könntest du vielleicht etwas dazu sagen?
Super gerne. Und SustainableIT.org gleich vorweg ist kein Unternehmen, bei dem man irgendetwas kaufen kann. Das heißt, ich bin wenn man sich jetzt vielleicht fragt, naja, aber Moment mal, der ist doch aktuell bei der Allianz beschäftigt, jetzt wie geht das denn zueinander? Also Sustainable IT.org ist eine nicht kommerzielle, eine Non-Financial-Organisation, die vor knapp 2 Jahren in den USA gegründet worden ist, mit dem Gedanken, Standards zu definieren von nachhaltiger IT und Nachhaltigkeit durch IT und diese in dem Open-Source-Gedanken, den du vorhin auch schon mal angesprochen hast, Thomas, denen zu helfen, die im Prinzip mit dem Thema neu starten oder sich damit neu beschäftigen. Das heißt, die Idee, die da dahinter steckt und die wir seitdem verfolgen, ist, eine weltweite Bewegung zu finden mit Menschen, die heute schon in den Firmen, in größeren Unternehmen, in kleinen Unternehmen, in NGOs, in Startups, die Themen voranbringen und Gutes tun, die miteinander zu vernetzen und den Aspekt, die Gedanken, die dort vorhanden sind, auch die Expertise, die dort entstanden ist, die anderen zugänglich zu machen, um am Ende des Tages die Lösungsfindung zu beschleunigen. Weil wenn wir einfach mal auf das gesamte Thema philosophisch gucken, wir haben ein Problem. Das Problem müssen wir angehen, und zwar mit einer vehementen Geschwindigkeit, mit viel mehr Geschwindigkeit, als wir das heute tun. Das geht aber nicht, indem wir Nachhaltigkeit ja als Intellectual Property oder als irgendwie Wettbewerbsvorteil bewerten, sondern Nachhaltigkeit muss einfach ein offen zugängliches Thema sein, was anderen am Ende des Tages dann auch hilft. Und genau das ist der Gedanke. Die Sustainability.org ist ursprünglich aus den USA und hat dementsprechend, was mich auch von Anfang an begeistert hat, genau wie dich, eine sehr positive, eine sehr optimistische Zukunftsgerichtetheit. Was wir leider in diesem Land, hier in Deutschland, über die Jahre verlernt haben, ich weiß nicht, vielleicht hatten wir es auch nicht, vielleicht ist das Glas hier bei uns in Deutschland meistens halb leer und nicht halb voll. Das ist jetzt ein bisschen Schublade, ganz offen gesprochen, aber am Ende, die Thematik, die mich aus den USA einfach da sehr begeistert war, Motivation und Leidenschaft zu erleben, indem man auch mal Anerkennung und Wertschätzung bekommt. Und jetzt ist es ja schon so, gerade in der IT, wir sind nicht gewohnt, positiv Rückmeldung zu kriegen, sondern im Normalfall kriegt man erstmal nichts gesagt. Jetzt bin ich gebürtiger Schwabe, das heißt, bei uns sagt man, nichts gesagt ist genug gelobt. Und das ist ein Stück weit auch in der IT das Thema. Also ein Anruf von jemandem, der sagt, heute funktioniert hier alles und alles ist super schnell, kriege ich nicht, sondern im Normalfall kriege ich bloß auf den Deckel, wenn es irgendwo nicht funktioniert. Und das ist das Gleiche bei Nachhaltigkeitsthemen. Das heißt, auch da ist eigentlich eher, ja, warum ist der Report nicht da und warum fehlt da eine Zahl, warum passt das nicht und warum ist das nicht barrierefrei, mal rumgedreht positiv, passiert hier selten. Und da spielt das Thema Awards eine große Rolle, also Wertschätzung im Sinne auch von einem Award, eine Anerkennung, die man dann in physischer Form in den Händen halten kann. Und das hat in den USA letztes Jahr stattgefunden in Miami. Und dann war genau der Gedanke geboren, das Thema nach Europa zu holen. Wir hatten dann Anfang des Jahres im Januar den Award in Hamburg und haben hier natürlich dann versucht, auch das Thema in Europa nochmal ein Stück weit stärker zu platzieren. Das hat so gut Anklang gefunden, dass wir also an dem Abend in Hamburg so ziemlich alles, was irgendwie in den deutschen großen Konzernstrukturen, aber auch im Mittelstand mit IT und mit Nachhaltigkeitsthemen zu tun hat, dort zusammenfinden konnten und auch ganz viele Menschen sich sehr begeistert gezeigt haben, das weiter voranzubringen. Brandaktuell war ich diese Woche jetzt erst in Kopenhagen. Dort haben wir den dänischen lokalen Chapter gestartet. Das ist nämlich jetzt der nächste Schritt. Das heißt, wir sind von erstmal globalem Approach aus den USA maßgeblich ursprünglich mal gestartet zum europäischen Chapter, jetzt in die lokalen Bereiche gewechselt. Das heißt, wir gehen jetzt immer tiefer runter, gehen jetzt auf Landesebene und sagen, wir haben jetzt ein dänisches Chapter. Das hatten wir am Mittwoch, waren dann am Donnerstag in London, haben in London das UK Chapter gestartet und haben dort dann jeweils Menschen, die uns im Prinzip dann vor Ort die Ideen und aber auch die Gedanken und auch die existierenden Initiativen zusammenbringen, denn wir haben ja keinerlei Konkurrenzgedanken, im Gegenteil. Das heißt, es gibt schon ganz viele Initiativen in den Landesbereichen, in den jeweiligen Ländern, die heute schon ganz viele tolle Sachen machen. Die jetzt zu verbinden miteinander, dort zusammenzuführen, was schon da ist, das anderen zugänglich zu machen, digital zugänglich zu machen, das ist genau das Ziel. Und ich bin, also man hört das, glaube ich, so ein bisschen raus, ich bin unfassbar begeistert, was da passiert, weil eine Motivation entsteht, Dinge wirklich voranzubringen, weil man eine Wertschätzung erkennt und wenn man auch ja einfach merkt, gemeinsam kann man wirklich brutalst viel bewegen und Themen voranbringen, die man alleine ansonsten in seinem stillen Kämmerchen niemals schaffen würde.
Rainer, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir beide uns unterhalten haben. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich bei Rainer Karcher für den Input und bei Ihnen für Ihr Interesse an dem Thema. Wollen Sie intensiver in das Thema einsteigen, empfehle ich Ihnen das Special Interest Magazin zur nachhaltigen IT-Beschaffung. Die Links zum Magazin, zu Rainer Karcher und zu der Initiative SustainableIT.org ist in den Shownotes angegeben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.